Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Nie wieder Alkohol.
Auf gar keinen Fall. Die Nummer ist durch.
Liebe Hörer, willkommen zu einer Express- und modifizierten Version von Blindflug.
Aus Gründen.
Weil wir uns noch zum Paketenzwischenstand geben müssen und euch erzählen müssen, wie es da weitergeht. Und weil ich die Gelegenheit hatte, auch nochmal mit den SOS-Kindern davon zu sprechen und da ein bisschen was zu erzählen. Erzählen wir euch heute zwei kurze Geschichten sozusagen. Und wir probieren tatsächlich erstmals nicht aus schwarzen Gläsern, sondern wir probieren in Ruhe zwei Weine nach. Hier stehen zwei Magnumflaschen, die von gestern nicht ganz leer geworden sind. Wir haben nämlich gestern ein bisschen gefeiert.
Mein 35.
Genau, Sascha ist 35 geworden mal wieder. Und das ist langsam eine schöne Tradition.
Mal wieder.
Das war ein bisschen länger, die Tage. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir haben hier heute auch tatsächlich mal Spucknäpfe.
Das ist eine super Idee, weil ich heute Morgen ehrlicherweise ganz schön schwer rausgekommen bin.
Ja, ich habe auch ein bisschen länger geschlafen.
Heute. Bin ich neidisch. Ich musste mein Kind zur Schule bringen um 8. Dann musste um 6.25 Uhr aufstehen und war erst um 3 im Bett. In dem Alter mit 35 plus steckt man das nicht mehr so weg. Das ist, also das geht nicht mehr so
das
wie früher.
Wir schenken uns also mal den ersten Wein ein.
Ein Weißwein.
Mit dem schönen Namen Quarz. Jetzt wissen, glaube ich, ganz viele Hörer schon, was das ist. Denn der ist schon ziemlich berühmt.
Das ist er schon, wa? Ja. Kann man gar nicht anders sagen.
Ja, Sauvignon Blanc, Quarz von der Kellerei oder Cantina Terlan mit diesen schönen, ich finde echt hübschen goldenen Etiketten. Oder Sandfarben.
Sandfarben, war ja, würde ich auch sagen.
Goldenen Schrift. Sauvignon Blanc 2015, Alto Adige. Mit anderen Worten, Südtirol.
Ist mal ein Wein, da habe ich gestern schon gedacht, da riechst du rein und du kannst nicht daneben liegen, finde ich, von der Nase. Der riecht so sehr nach Sauvignon Blanc. Ja. Das ist wirklich, wie als wenn du quasi reinfällst.
Das stimmt. So, erzähl mal, wir haben, oder ich erzähl mal, ich lobe mich mal selbst. Ich habe ja in der letzten Folge habe ich erzählt, dass ich ein total schlechtes Orakel bin, ne, mit meinen diversen Vorhersagen. Aber diesmal sage ich nicht so schlecht.
Krass, ich bin so überrascht.
Ich habe Sascha angesagt, wir haben ja 92 Pakete, haben wir ja. Und ich habe gesagt, die sind Sonntagabend weg. Das war nicht ganz richtig, sie waren Sonntagmittag weg.
Stimmt. Und ich dachte, ob wir da jetzt wirklich hinkommen und so.
Ja.
Aber nein.
Das Interesse ist ungebrochen. Wir haben jetzt nämlich geguckt und du hast auch einen Wein gefunden.
Ja.
Für den Österreicher, den die ersten 92 bekommen, kriegen die anderen stattdessen auch einen Österreicher.
Gleicher Preis, also gleicher EK-Preis, wahrscheinlich gleicher VK-Preis. Wissen wir nicht ganz genau, dass es den einen Wein ja tatsächlich so nicht gibt und so. Genau. Aber genauso
gleiche Liga, es kann sein, dass der andere vielleicht, dadurch, dass man da eine ganze Palette genommen hat, sozusagen ein bisschen günstiger war als dieser jetzt. Also es war Silvana Maria im Weingarten in den ersten 92. Und jetzt kommt stattdessen
2018 Silvana Augustbaum. Also es bleibt Silvana, gleicher Jahrgang, es bleibt Silvana, ist einfach eine andere Lage. Also ändert sich wirklich tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Beides extrem gute Weine.
Wir werden schauen, wir müssen ja noch einen überbehalten für uns für die Verkostung. Also können wir nur 91 Pakete packen mit dem ersten.
Das ist wohl...
Das wäre lustig gewesen, wenn wir keine übrig gehabt hätten. Müssen wir als erstes mal ein Paket packen und beiseite stellen.
Ja, ja.
Damit wir das nicht vergessen.
Habe ich, aber ich habe eine Kiste ja schon hingestellt für uns. Wir packen die Maria im Weingarten, so viele da sind. Mhm. Und der Rest kriegt Silvana Augustbaum. Und wir verkosten quasi beide so dafür, sodass alle quasi eine Verkostung zu ihrem Wein haben von uns. Das ist ja dann total entspannt, glaube ich.
Ja. Und dann gab es dazu noch eine Frage, ob wir den auch live auf YouTube streamen, dass man das auch live dann sehen kann. Also wir werden ja auf jeden Fall das Video hinterher bei YouTube holen. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, eigentlich müssten wir in der Lage sein, live zu streamen. Hm. Diese 1000 Abonnentengrenze gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das wird also dann auch live auf dem YouTube-Kanal des Podcasts laufen. Wenn ihr es da dann nicht findet, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, mal kurz bei der Webmeinschule zu gucken, weil dann würden wir darauf ausweichen. Aber wahrscheinlich wird es einfach auf dem Blindflug-Kanal auf YouTube auch zu sehen sein. Wir ordnen die Kameras dann genau übereinander, sodass wir immer in die gleiche Kamera gucken.
Das ist eine gute Idee. Das wird spannend. Auf allen Kanälen. Wir streamen auf allen Kanälen.
Genau.
Kurz danach ruft die ARD und dann sind wir da auch noch.
Ja. Oh, sehr schön. Bevor ich ein bisschen was über meine Begegnung mit Frau Idris erzähle, gestern über die SOS Kinderdörfer, wo ich wirklich auch viel gelernt habe, auch über so, glaube ich, vielleicht auch für andere ganz spannend, so in solchen Konflikten, Kriegskonflikten, was so für Mechanismen greifen etc. Reden wir mal kurz über diesen Wein. Gestern hat der Flo gesagt, der war auch da, der ist zu jung. Der ist viel zu jung, das stimmt, der gestern war er noch fester.
Ja.
Aber für alle, die also mal einen reifefähigen Sauvignon Blanc suchen, den gibt es nämlich auch in der Eintel.
Das stimmt. Das ist was Gutes.
Das ist was richtig Gutes. Ja. Das kann auch richtig lang reifen. Das würde ich jetzt nämlich immer noch als relativ jung, nicht mehr ganz so krass wie gestern.
Genau, ein bisschen sperrig ist er jetzt gerade noch. Aber das, also der hat richtig wahnsinnig gute Anklänge. Da merkst du, dass da auch wirklich was hintersteckt und dass der einfach noch wirklich extrem jung ist.
Mhm. Also,
das ist ein gutes Zeug.
Das ist ein Wein, der hat ein bisschen Katzenpipi in der Nase.
Mhm.
Also deswegen kann man da auch wirklich an gar nichts anderes denken als an Sauvignon Blanc. Er ist aber nicht ganz so grüngrasig, wie man das häufig hat bei den Katzenpipi-Versionen.
Mhm. Stimmt.
Ja, sondern er ist da tatsächlich, er hat auch 14 Alk. Also er ist so schon
hat er.
Ja. Wow. Er ist schon ein bisschen reifer, aber er ist nicht in dieser überreifen Maracuja-Tutti-Frutti-Liga gelandet, sondern das ist auch ein ganz guter Ritt auf der Rasierklinge. Sauvignon Blanc ist ja auch eine Rebsorte, bei der es wirklich sehr auf den Lesezeitpunkt ankommt, haben wir schon mal.
Das können die da tatsächlich ganz gut, wa? Das ist wirklich, also das machen die hervorragend.
Ja. Dann hat er unglaublichen Schmelz. Hm. Das ist so richtig, das möchte man einerseits kauen, so richtig, weil es so voll ist und so saftig. Und dann kommt nach hinten raus tatsächlich so ein gewisser phenolischer, steiniger Kern, der noch nicht so ganz auf ist. Wo man dann irgendwie so denken möchte, wie so eine Nuss, die man knacken möchte. Und dann kommt ganz viel, aber das funktioniert natürlich noch nicht. Da weiß man dann, dass das echt noch reifen kann. Hat der Sascha gestern spendiert, ist wirklich toll. Ist auch nicht so ganz billig, ne?
Gute Frage, ich müsste es nachgucken. Soll ich mal, was er bei mir drin stand? Das ist ja schon eine Weile her.
Das kostet bestimmt 50 Euro oder sowas.
Quarz. Oh, aber also das hat mal, das habe ich nie nachkorrigiert, das hat mal, die Magnum hat mal 85 gekostet, als ich sie damals gekauft habe.
Ja, okay, dann kostet er vielleicht jetzt 2,15, jetzt sind wir bei 22. Ich glaube so, irgendwas um die 50 Euro.
Ja, dann genau, 100 jetzt, denke ich auch sowas in dem Dreh.
Also ein wirklich guter Wegleg, Silvaner.
Sauvignon Blanc. Ja, finde ich auch.
Schön.
Kann man wirklich gut machen. Sehr gut.
Sehr gut, dann erzähle ich gleich mal ein bisschen was, wenn wir vorher noch mal schnell einschenken. Das war ja gestern eine ganz schöne Wuchtbrunner. Coteau du Languedoc, La Portussière. Freue ich mich jetzt noch mal nachzuverkosten.
Ich fand es schon gestern wirklich erstaunlich gut, aber nichtsdestotrotz hat Felix natürlich völlig recht. Echt, echt viel Wein im Glas.
Ja.
Also wirklich viel.
14,5 Alkohol. Und das ist es aber gar nicht so sehr, das fand ich gar nicht so, sondern er ist so unglaublich ausladend.
Hat 99 Parker-Punkte übrigens.
Ja, oh wow.
Ja, nur mal, war also...
Jahrgang 2001, die hat er also sogar noch vom Großmeister
himself. Ja, gibt persönlich.
Fantastisch, auch Magnum. So, cheers.
Cheers. Und tatsächlich ist das auch... aber war ja Geburtstag, deswegen durfte man das aufmachen. Ist das auch kein
günstiges Vergnügen?
Gute 2-1 gibt es natürlich erstmal irgendwo gar nicht mehr irgendwo. Ja. Ja. Da kostet die Eintel aber jetzt 2019.
Mhm.
Zum Beispiel bei den einschlägigen Deutschen, die sowas haben, 110.
Okay, das ist für.
Das ist schon mal eine Ansage, oder?
Das ist für die Region ja schon fast spitze.
Mhm.
Nicht schlecht.
Und das ist nur die Eintel. Und dann der Reif. Also nicht reift und nicht, war. Das ist dann schon. Und haben nicht so viele Punkte. Also das hat das schon, glaube ich, mal.
Ja. Also ich habe gestern das Vergnügen gehabt, Lana Idris kennenzulernen. Die ist eine von zwei Vorständen des SOS Kinderdorf International e.V. Und die hat uns ein bisschen was erzählt über die aktuelle Situation, die Arbeit und so weiter. Und vielleicht kann ich das mal nutzen, um so ein bisschen zu erklären, was wir nachher mit dem Geld machen, mhm. beziehungsweise was die nachher mit dem Geld machen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die SOS Kinderdörfer haben mal angefangen mit einem ersten Dorf in Österreich. Hermann Gemeiner hat das gegründet.
Schon sehr lange her, ne?
Das ist schon eine ganze Weile her. Und dann haben die das expandiert sozusagen. Und es ist jetzt so, dass in jedem Land, in dem die aktiv sind, gibt es einen lokalen Verein oder eine lokale gemeinnützige Gesellschaft, je nachdem auch wie die Rechtssituation da ist. Und die betreibt jeweils vor Ort die Angebote. In Deutschland ist das die SOS Kinderdorf Deutschland e.V. So. Und dann gibt es, das hat Hermann Gemeiner noch gemacht, eine große Spendensammelorganisation sozusagen. Die hat er nach Deutschland verlegt von Österreich, weil er wusste, dass die Deutschen spendenfreudiger sind als die geizigen Österreichs. Das habe ich jetzt so nicht gesagt. Nee.
Wir haben auch welche im Weinpaket aus Österreich bestellt haben.
Oh, gut.
Ja, ich glaube nur ein oder zwei, aber...
Ich habe ja unsere Schluchtenscheiße auch alle furchtbar lieb. Also wirklich. Auf jeden Fall muss man sich das so vorstellen, dass es Länder mit Spendenüberschuss gibt, also Länder, bei denen eben mehr Spenden reinkommen, als tatsächlich jetzt gebraucht werden. Da ist Deutschland im Moment noch die Nummer eins. Da wird es auch andere Länder irgendwann mal geben, die großes Potenzial haben. Haben wir gestern auch gehört, Indien hat da ein großes Potenzial. Aber unabhängig davon ist es also so, dass die große Spendensammelmaschine SOS Kinderdörfer international oder weltweit dann quasi die einzelnen Ländergesellschaften bezuschusst auf Antrag. Grundsätzlich gibt es Länder, die brauchen Zuschüsse dringender als andere. Jedes Land hat in der Regel einen Satz, den der Staat für die Unterbringung eines Kindes bezahlt, das ansonsten in einer staatlichen Einrichtung bezahlt werden müsste, wie ein Pflegesatz. Mhm. In Deutschland im Sozialgesetzbuch geregelt. Und erstmal kriegt das SOS Kinderdorf für jedes Kind vom Staat diesen Satz. Und dann gibt es eben Länder, in denen reicht das fast aus. Mhm. Also wir haben einen viel besseren Betreuungsschlüssel. Der war immer 8 zu 1. Er geht jetzt runter auf 6 zu 1. Und Ziel ist es irgendwann 4 zu 1. Also 4 Kinder für eine Mutter. Ja. Jetzt sind es 8 Kinder für eine Mutter in vielen Ländern. Noch in Deutschland sind es, glaube ich, schon länger. Keine 8 mehr. Das weiß ich aber nicht 100%.
Das ist krass.
Und diese Überversorgung in An- und Abführung gegenüber dem staatlichen Modell, die wird aus den Spenden finanziert.
Ah, okay.
Das heißt aber auch, dass einige Länder nicht so viel Spenden brauchen wie andere.
Mhm.
Und Frankreich zum Beispiel ist extrem erfolgreich. Die bauen gerade 17 neue Kinderdörfer, weil der französische Staat sie jetzt gerade fördert, weil die haben so ein riesiges Integrationsproblem. Das ist ja allgemein bekannt, dass die Integration der arabischstämmigen Einwanderer und Minderheiten da überhaupt nicht funktioniert. Und da sind die SOS-Kinderdörfer sehr erfolgreich. Und deswegen hat der Staat angefangen,
das zu bezuschussen.
Ja, ich glaube sogar den Bau zu bezuschussen. Das weiß ich nicht genau. Krass. Aber deswegen wachsen die da gerade sehr, weil die einfach einen besseren Job machen.
Mhm.
Und die Menschen denken, wenn sie an SOS Kinderdörfer denken, natürlich erstmal tatsächlich an Kinderdörfer, was ein Wunder.
Und steht im Namen.
An Kinder, die in irgendwelchen Häusern wohnen. Das sind Kinder, die nicht in ihrer biologischen Herkunftsfamilie wohnen können, aus verschiedenen Gründen. Das kann tatsächlich sein, weil sie Waisen sind. Das kann aber auch sein, weil andere Gründe vorliegen. Und das ist natürlich auch richtig nach wie vor das Kerngeschäft. Mhm. Aber als die SOS Kinderdörfer ins Ausland und insbesondere in arme Regionen der Welt gegangen sind, war klar, dass das Modell so nicht funktionieren kann. Du kannst ja nicht irgendwo in einer Sahelzone, wo sie alle in windschiefen Hütten leben, jetzt erstmal schön 6 Häuser hinstellen und da sind dann die Kinder sind da, ne? Und dann können die mal von draußen reinschieben, wie Reichtum aussieht.
Ja,
das funktioniert so natürlich. Deswegen gibt es die SOS-Familienzentren, Sozialzentren und es wird ganz viel gemacht, um das Ganze auch sauber zu integrieren. Und ganz, ganz wichtig sind die Schulen. Und um also, weil ich die Zahl jetzt gerade parat habe, in Gesamtasien sind, glaube ich, 14.000 Kinder in Kinderdörfern. Aber es gibt 50.000 Schulplätze für Kinder und auch in der Erwachsenenbildung, in den Alphabetisierungsprogrammen in einigen Ländern, dauerhaft in den Hermann-Gemeiner-Schulen, das heißt 36.000 Plätze für Externe dabei. Es werden 115.000 Menschen sozial beraten etc. in den Familienzentren. Und dann die Zahl der Leute, die in bestimmten Ernährungsprogrammen stecken, das ist natürlich vor allem ein afrikanisches Thema, habe ich jetzt nicht parat. Aber man muss sich das immer so vorstellen, die integrieren sich halt voll. Das kann auch, ich sag mal, für uns etwas spleenige Ansätze haben. In Palästina gibt es ein unglaubliches Problem mit Gewalt unter Jugendlichen, weil die sich alle so langweilen. weil die haben nichts zu tun. Die gehen häufig nach der vierten Klasse von der Schule ab, haben dann keinen Job, es sind ständig irgendwelche Ausgangssperren und. Und dann hat das SOS Kinderdorf in Bethlehem beispielsweise einen Skatepark eröffnet. Einen Skatepark, um die Leute von der Straße zu holen, um den Menschen normale Kindheitserlebnisse, fröhliche Kindheitserlebnisse zu bescheren. Das sind so auch so Dinge. Und der ist dann zum Beispiel bezahlt, in diesem Fall in Kooperation mit so einem Skaterverein, den hat dann die deutsche Organisation SOS Kinderdorfer International, der Verein, eben dem die Frau Idris vorstellt, bezahlt und den unterhalten die auch. Also Schule ist ganz wichtig und das führt eben auch zu, weil die auch immer natürlich darauf achten, dass sie auch ein paar schöne Geschichten im Gepäck haben, sonst hält man so ein Meeting auch nicht aus. Das
verstehe ich.
Sie sagt, sie war jetzt gerade in Bethlehem, sie ist von Amnesty International zu den SOS Kinderdörfern gewechselt und lernt jetzt natürlich gerade auch viel kennen als Vorstand dieser größten Geberorganisation innerhalb der Gruppe. Und sagt, sie war eben in Bethlehem und das ist total spannend, das ist ja eine Kleinstadt von 34.000 Einwohnern und dann sagt sie, ja, wird dann der Arzt vorgestellt und der Lehrer oder sowas und das alles ehemalige SOS Kinderdorfbewohner.
Ach, krass.
Ja, die sind halt dann, das gehört nämlich auch dazu, die Nachbetreuung, wenn die raus sind, die Ausbildung, die sind alle auf die Uni gegangen und anders als viele andere, die dann sofort dieses erworbene Wissen nehmen und nach Europa gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen und lieber Geld nach Hause, kommen die eben wieder zurück, weil sie ganz, ganz tiefe Wurzeln in ihrer Heimatregion haben. Und das hilft natürlich dann auch. Sie hatte
das hilft ja jedem.
Von den jordanischen Kinderdörfern, die eben auch, sag mal, nicht in diesen gleichen religiösen Knechtschaften unterworfen sind, so sage ich jetzt mal so, die etwas freier leben.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz schön an der Geschichte. Kommen wir mal zu diesem Russland-Thema jetzt gerade. Im Prinzip gibt es viele Krisengebiete, in denen die aktiv sind, die sind auch in Syrien aktiv. Und man kann nicht immer das Gleiche machen, weil man zum Beispiel teilweise nicht evakuieren kann. Also eines vorweg, die Bewohner der SOS Kinderdörfer in der Ukraine sind evakuiert.
Mhm.
In den Westen, in den Ostwesten, also nach Polen, Tschechien und Co. Und sie haben in Österreich das Tagungszentrum der SOS Kinderdörfer zugemacht. Und daraus quasi eine
Notunterkunft.
Okay. Ja, so, damit es eben nicht Not ist. Ja, das ist natürlich einigermaßen vernünftig eingerichtet, so Tagungszentrum. Da konnten sie auch sehr viele unterbringen. Die Mitarbeiter sind teilweise wieder in Kiew. Es war ganz schrecklich, weil die haben dann die Leute aus diesen Luhansk-Donetsk-Regionen, also nicht den schon von Separatisten besetzten, sondern den, die dann, also Tscherkow und Co., hatten sie evakuiert vor dem Überfall. Und dann kam der Überfall und dann mussten sie die gleich nochmal evakuieren, weil sie sie nicht weit weg genug evakuiert haben. Und dann haben sie alles evakuiert und sind alle komplett rausgegangen. Die Mitarbeiter, nicht die Kindermütter, sondern die anderen Mitarbeiter sind jetzt wieder zurück. Es ist aber überhaupt nicht gesagt, dass sie in Kiew bleiben können, weil die Situation ist ja im Moment wirklich
nicht klar.
Ja. Die Hilfe, die Ukraine-Hilfe, findet also tatsächlich im Moment außerhalb der Ukraine statt. Das ist Flüchtlingshilfe. Das sind natürlich immer erstmal die eigenen Kinder. Aber wie das immer so ist, wenn die irgendwo aufschlagen, dann helfen sie natürlich allen Leuten, die rundherum stehen. Das gehört mit zum Konzept. Die russische Organisation gab es ja auch schon immer. Es gibt 1.000 Kinder in Kinderdörfern in Russland. Die war schon immer auch eine eigene Organisation.
Ja.
Es ist so, bei den sozialistischen Ländern sitzt der Staat ganz offen mit drin. Da muss sich dann die Organisation entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht.
Ja.
Die haben quasi die dominieren den Aufsichtsrat. Und das hat man, in 5 Ländern hat man das gemacht. Kambodscha, Vietnam, Laos, ich glaube Bangladesch und 5. Birma oder so, weiß ich nicht genau. Und in Kuba hat man zum Beispiel nicht gemacht.
Mhm.
Deswegen gibt's sie dann. Das muss man dann immer im Einzelfall entscheiden. Wie sind die Bedingungen? Will man noch oder will man nicht?
Was bringt's? Genau.
So, und in Russland ist ja kein sozialistisches Land. Da war es so, da turnen so ein paar Gestalten im Aufsichtsrat rum, die offiziell unabhängig sind.
Ja.
Aber wo
du weißt,
nicht so genau
fragt,
wieso, weshalb, warum. Und die Finanzierung lief auch wohl, so habe ich es verstanden, aus Gründen schon vorher nicht über den Deutschland e.V., sondern über Strohgesellschaft hat sie nicht gesagt, aber über eine norwegische Firma, die zum SOS Kinderdorf-Bereich gehört. Ich glaube, die nichts anderes macht, als das Geld von Deutschland nach Russland. Aus Gründen.
Damit man kein ausländischer Agent ist.
So ungefähr, ja.
Ja.
Und jetzt war zu Beginn des Konfliktes es so, dass der russische Leiter ganz offen gesagt hat, liebe Leute, ich verzichte lieber auf euer Geld, als mich mit meinem Staat anzulegen. Da sind diese Finanzierung eingestellt worden. Allerdings hat es jetzt einen Antrag auf einen Nachtragshaushalt gegeben, da kommen wir auch gleich nochmal kurz zu, Den haben sie aber abschlägig beschieden, weil das ist ja immer das Problem, wenn du so eine Art Substitution von staatlichen Leistungen machst, und das ist diese Gefahr besteht in Russland, dann wird Geld frei, das der Staat in den Krieg stecken kann. Und dann bist du zwar kein direkter Kriegsfinanzierer, aber ein indirekter, sehr nah an der direkten Finanzierung sozusagen, über einen Umweg, und du willst natürlich nicht mit deutschen Spendengeldern
irgendwas im
russischen Staat sein. Genau. Deswegen ist das im Moment abgekapst. Allerdings, sagten sie auch, das ist ja immer ein Dilemma, das Wichtigste sind ja die Kinder. Du kannst ja den Kindern nicht sagen, wir betreuen euch nicht mehr.
Die, find ich auch.
Ja. Die haben noch genug Geld, um die Kinder zu betreuen. Da wird erstmal werden eben diese Zusatzleistungen etc. dann halt gestrichen. Ja,
klar.
Das ist dann halt so. Dann wird sozusagen, also in Russland gibt es keinen Skatepark, aber dann würde man den Skatepark zumachen oder einem anderen Träger übergeben und sagen, müsst ihr halt machen, aber kein Geld mehr für. Also die Kinderbetreuung ist sicher. Davon ausgenommen übrigens in allen Konfliktsituationen und auch von internationalen Finanzaktionen ausgenommen sind die Patengelder. Die Patenschaftsgelder von deutschen Paten für russische Kinder werden direkt zugestellt. Die werden ganz normal überwiesen, weil die,
die gehen
an die Kinder.
Also
die gehen nicht an die Kinder ins Taschengeld,
die
gehen direkt rein. Da findet kein, das ist tatsächlich, da hat die Organisation gesagt, dazu sind wir nicht berufen, das zu entscheiden. Also diese Patengelder werden wirklich bis auf extrem, also wenn sich da extreme Verschiebungen geben würden. Aber im Moment werden überall in allen Krisengebieten Patengelder immer direkt zugestellt. Das heißt, diese Finanzierung läuft weiter, aber die andere nicht.
Ist auch in Ordnung.
Also. Ja. Belarus wird noch komplett weiterfinanziert wie vorher. Also Belarus wird, auch da gibt es Kinder, da gibt es wenig drumherum, da gibt es wenig Spielraum, da heißt es eben, machen oder nicht machen. Und da haben sie gesagt, machen. Die sind noch keine Kriegspartei, sie sind zwar auch ein Schurkenstaat auf gut Deutsch, das habe ich jetzt gesagt, das hat sie nicht gesagt, aber das ist jetzt machen. Da geht es ja erstmal um die Kinder.
Jetzt geht es halt immer, wa? Es ist ja erstmal grundsätzlich gut, dass es immer erstmal um die Kinder geht, egal wo es erstmal ist. Und dann guckst du halt, was du am sinnvollsten machen kannst, damit du den...
Ja, und das sind die ersten Verlierer in solchen Kriegen.
Genau, natürlich. Nee, genau, die stehen dann erstmal da, gerade. Ja, haben eh schon nichts und dann wird ihnen noch das Letzte irgendwie weggestrichen. Das ist natürlich dann auch... Also das finde ich aber völlig okay. Ich finde aber auch gut, dass sie sich nicht komplett rausnehmen, sondern dass sie da wirklich bleiben und sagen und ganz offen sagen, uns geht es um die Kinder. Es ist uns erstmal wurscht, was die da oben für einen Blödsinn machen.
Ja. Was jetzt noch dazu kommt, was ich sehr spannend fand, war, als Organisation in über 100 Ländern der Welt haben die halt einen ganz anderen Zugriff und Überblick. Und was wir jetzt nicht wissen können, weil es uns auch nicht so interessiert, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ist alles so weit weg. In der Sahelzone gibt es eine Dürre. Das ist schon seit anderthalb, zwei Jahren ein Problem. Die Getreidevorräte sind weg und es droht Hunger. Und die haben auch schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine ganz massiv auf ukrainische Getreideexporte zurückgegriffen.
Ja.
Und die sind jetzt natürlich in Teilen ausgeblieben, in großen Teilen. Und die Getreidepreise in den Ländern der Sahelregion haben sich verdoppelt.
Wow.
Und das sind ja keine Reisregionen sozusagen, sondern das sind ja tatsächlich Hirse und Co. Und das heißt, die Lebenshaltungskosten sind massiv angestiegen.
Total.
Und die sind in allen Ländern dort aktiv und haben jetzt also insgesamt Anträge zu 11 Nachtragshaushalten aus diesen Organisationen. Mhm. Das geht alles an die große International in Deutschland, da geht unser Geld hin. Deswegen würde ich, wenn du einverstanden bist, unser Geld auch nicht mit irgendeinem Vermerk nach dem Motto Ukraine oder sowas geben, weil das geht noch weiter. Madagaskar ist noch schlimmer betroffen, mit einer noch heftigeren Dürre. Und noch weniger Importmöglichkeiten aus, also weil er weg ist, aus der Ukraine. Und interessanterweise, wen es am heftigsten erwischt hat, ist Sri Lanka. In Sri Lanka ist die Inflation auf 100% hochgeschossen. Und die SS Canada haben 34.000 Mitarbeiter und die haben natürlich auch jetzt enorme Lohnsteigerungen in genau diesen Ländern, weil sie ihren Leuten die Lebenshaltungskosten ja möglich machen müssen.
Ja,
sonst sind die irgendwann nämlich weg. Und die gerade die haben ja ihre Leute auch gut ausgebildet, bilden sie fort, weil das ja eine anspruchsvolle Arbeit ist. SOS Kinderdorf Mutter und auch der Hausmeister im SOS Kinderdorf ist speziell geschult, damit er nicht irgendwie der Grantige aus dem Film, der mit den Kindern chillt.
Schlüsselbunde schmeißt und so.
Ja. Und den Leuten musst du halt natürlich den Lebensunterhalt sichern und deswegen kommen da gigantische Kosten zu. Während der Pandemie haben die Deutschen gerne gespendet. Der August 2020 fand ich auch mal interessant, war der spendenreichste August in der Geschichte überhaupt. Der aller Spenden überhaupt, weil die Leute nicht in Urlaub fahren konnten. Die konnten nicht in Urlaub fahren, sie hatten das Geld über und sie haben tatsächlich vermehrt von sich aus an Menschen gedacht, denen es schlechter geht. Insgesamt ist während der Pandemie relativ viel gespendet worden, weil die Leute viel weniger Geld ausgegeben haben.
Oh, okay, gut.
Das war ganz schön. Nach dem Überfall gab es eine große Welle der Solidarität, die ist aber auf null runter. Wir sind jetzt sind wir tatsächlich so, also um mal in diesem Getreidebild zu bleiben, die Speicher in Deutschland sind noch ganz gut gefüllt, die Gasspeicher, Getreidespeicher und Spendenspeicher, aber das geht jetzt gerade massiv den Bach runter. Ne? Also die bluten jetzt aus, weil für die Ukraine wird im Moment gar nicht mehr gespendet und insgesamt sind die Leute sowieso ein bisschen unsicher. Weihnachten war noch nicht, gucken wir mal. Jetzt die Gaspreise scheinen nicht ganz so schlimm zu werden.
Vielleicht aber insgesamt ist trotzdem alles teurer geworden und sowas. Ja. Man ist unsicher, klar, genau. Logisch.
Ja. Und also es gibt erste Anzeichen, dass die Inflation jetzt rückläufig wird. Wenn da irgendwelche massiven Zahlen kommen vor Weihnachten, wird wahrscheinlich die Spendenbereitschaft nochmal steigen. Aber deswegen finde ich es halt ganz wichtig, dass wir uns da jetzt auch noch ein bisschen engagieren. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, also es gibt ganz unterschiedliche Zahlen, aber 2,2 Millionen Ukrainer sind wahrscheinlich in die EU geflohen, 5,5 Millionen sind insgesamt geflüchtet und davon hängt ja noch mehr als die Hälfte in Polen. Mhm. Und dass die da bleiben, ist nicht gesagt.
Ja.
Weil jetzt fängt die Ukraine-Feindlichkeit in Polen an, habe ich jetzt gerade gelesen. Es ist natürlich auch schwierig, also weißt du, wir haben hier in Berlin 100.000 Ukrainer, Flüchtlinge, das erscheint uns ziemlich viel, die sind omnipräsent im Stadtbild. Katowice hat auch 100.000. Nur Berlin hat 3,3 Millionen Einwohner und Katowice hat 300.000 Einwohner.
Ja, ich hatte das letztens bei einer Buchvorstellung, da ging es um Moldawien. Die haben im Prozentsatz haben die so viele Menschen aufgenommen wie kein anderes Land, weil es ja quasi original direkt daneben liegt. Ja? Mhm. Und da ist es auch, also da ist es total krass und die haben da auch geholfen wie Sau. Obwohl, also die hatten dann wirklich richtig, richtig viele. Also für die Größe dieses wahnsinnig kleinen Landes sozusagen. Also das ist aber... Schwierig ist das mit Sicherheit, wenn die dann so lange bleiben und irgendwann, dann ist es halt, halt überall nicht leicht.
Genau, und das sagt man jetzt ganz blöd, also deswegen auch Sahelzone, wenn jetzt also aus der Sahelzone sich nochmal 15 Millionen Menschen auf den Weg nach Europa machen, dann geht hier die Welt unter.
Ist nicht so geil.
Das ist in unserem ureigenen Interesse und das ist in keiner Form rassistisch gemeint, sondern einfach pragmatisch. Das ist in unserem ureigenen Interesse,
gerade dass es den Leuten da gut geht.
Organisationen, die da unten sind und die in vorderster Stelle für das Funktionieren der Infrastruktur sorgen, ausreichend mit Mitteln zu unterstützen. Mhm. Weil wenn da Schluss ist, dann wenn die sich wieder alle auf den Weg machen, dann weiß ich nicht, was hier passiert.
Könnt also noch Pakete bestellen, wir haben noch, wir haben noch, ihr könnt noch nachbestellen. Genau. Also nicht nachbestellen, ihr könnt bestellen, wir müssen noch nicht Schluss machen, wir können noch gut einlagern.
Ja, wir haben schon 300 irgendwas Euro von Leuten, die aufgerundet haben, da freuen wir uns auch
wahnsinnig. Total. Und danke schon mal an dieser Stelle. Ja. Die allen anderen natürlich auch danke und Aufrund ist natürlich kein Muss, auf gar keinen Fall. Wir freuen uns über jede Paketbestellung und über jede Spende, die da drin steckt. Wenn jemand Aufrund will, kann und möchte, ist es natürlich gern gesehen.
Ja, und wir freuen uns auch auf den 20. auf die Verkostung. Das ist sehr großartig. Und ich finde ja auch, wenn man sich, man darf sich auch mal hemmungslos am Leben erfreuen.
Total.
Wenn man sich auch mal gelegentlich die Zeit nimmt, nicht nur an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht, sondern auch mal was zu tun.
Genau.
Deswegen dürfen wir uns jetzt auch nochmal an diesem Wein erfreuen.
Ja, es ist wahnsinnig viel Wein.
Ja, es ist auch wahnsinnig schöner Wein.
Ja. Ich weiß gar nicht ganz genau, was drin ist. Das wollte ich jetzt schon, ich wollte dich bloß nicht unterbrechen sozusagen, aber das ist, glaube ich, eine klassische Languedoc-Grenache Syrah.
Ja, also wir haben eine sehr schön immer noch fruchtige, aber auch schon deutlich balsamische Nase, die das Alter des Weines durchaus zeigt, aber es ist nicht so sehr, dass sich die Frucht zurückziehen würde, die ist noch voll da, sondern eher, dass das Balsamische von unten durchdrückt.
Ja,
weil es eben jetzt schon wirklich 20 Jahre sind. Und das ist auch ein sehr angenehmes. Also ich mag diese Art von Reife.
Aber wirklich auch richtig, richtig dunkle Tinte, was?
Ja. Wir haben hier jetzt wirklich kein Holz mehr riechbar oder sowas. Und ich finde, wir haben auch kein Holz schmeckbar.
Ja. Hat ordentlich Tannin, wa?
Ja, immer noch Tannin. Und war jung wahrscheinlich schwer zu trinken.
Oh, warte mal. Hier, halt. Ich revidiere. Warte mal. Mhm. Ich revidiere mich mal ganz kurz. Weil, wenn ich das hier gerade auf der Flasche richtig sehe, steht hier unten, entschuldigt, hier hinten 100% Syrah.
Mhm. Interessant.
Ja, guck mal, also würdest du, also hier 100% Syrah?
Ja, auf jeden Fall.
Danke. Krass.
Also, kein Mourvèdre da drin oder kein Grenache drin.
Nee.
Ist von der Frucht her am Gaumen auch schon so, dass man merkt, der hatte wahrscheinlich noch mal mehr. Aber das war dann auch zu viel damals. Das ist einer dieser Weine, bei denen man wahrscheinlich früher dann gesagt hätte, das sei Parker-Marmelade.
Und der brauchte Zeit.
Genau. Ja. Und einfach unterschätzt hat, dass Herr Parker auch immer an Zeiten gedacht hat, wo die Frucht sich dann vielleicht schon zurückzieht. Und jetzt hier zum Beispiel. Wenig marmeladig, es ist aber halt immer noch Blockbuster.
Ja, ja, es ist Blockbuster, so, es ist groß und
es sind groß und schwer und laut.
Genau, 14,5% Alkohol, das ist auch wirklich, also ich glaube eher abgerundet als aufgerundet.
Ja.
So, also...
Aber es hat trotzdem auch so eine gewisse Bleistiftfeinheit nach hinten raus. Die Tannine sind sehr, sehr zart. Nee, zart sind sie nicht. Sie sind sehr feinkörnig.
Ja, das trifft.
Zwar mit Druck, aber feinkörnig. Und dazu kommt eine wirklich angenehme Reifenote, die sich so mit so ein bisschen Kaffee zum Ausdruck auch schon bringt. Weil wir sind hier jetzt wirklich schon bei 20 Jahren.
Das ist.
Und dazu noch so ein bisschen, blumig ist er auch noch so ein bisschen. Das heißt, wenn du dann jetzt nicht 100% Syrah gestanden hätte, ich hätte dir das gerade geglaubt,
ja,
den Grenache, so eine leichte Veilchennote oder sowas findet 100, man durchaus. Ja. Die hätten wir dann eiskalt dem Grenache zugeschrieben, der nicht da ist.
Das ist auch klar, ist auf jeden Fall so, logisch. Aber das ist wirklich, aber auch da wieder muss man sagen, war die Nummer mit der Magnumflasche, das ist sehr viel Wein, das macht man in einer kleinen Runde nicht alle, weil du brauchst irgendwie nach einem Glas oder anderthalb, brauchst du irgendwas anderes zu trinken, weil das hatten wir gestern auch, weil es dann doch wirklich viel ist.
Ja.
Viel und schwer. Dieses Glas macht wahnsinnig viel Spaß, ja. Und ist dann bei so Magnumflaschen dann tatsächlich so.
Also die Runde von 10 Leuten, bei denen 3 nur Rotwein getrunken haben und kein Weißwein, hat die Magnum nicht ganz aufgekriegt.
Genau.
Es ist nicht. Oh doch, es ist noch ein bisschen was drin.
Ja, es ist noch ein bisschen was drin.
Ja.
Wie gesagt, Magnumflaschen muss man die richtige Runde zusammen, damit es überhaupt Spaß macht. Und dann bei so kräftigen brauchst du immer noch mal. Wir haben dann gestern noch einen Bordeaux getrunken.
Ja.
Der war sehr fein. Der hatte sich dann sehr gut angegliedert da hinten nach diesem schweren. Das hat dann auf Felix seinen Wunsch mussten wir noch was Leichteres aufmachen. Das war auch sehr schön.
Das war ganz toll. Ich habe den auch noch nie gehabt und ich kannte den auch gar nicht.
Ja.
Wie hieß das Chateau?
Jacqueron. War das Jacqueron? Claude, heißt das Jacqueron? Schwer auszusprechen.
Ja, Jacqueron.
Claude Jacqueron und Nut.
Und war ein Margaux.
War ein Margaux.
Vom allerfeinsten.
Und nicht teuer.
45 Euro.
Genau, ja.
Wirklich vom allerfeinsten. Ganze blind auch für ein sehr hochklassifiziertes Gewächs halten.
Hatten wir auch, weil wir konnten ihn, also der war aber dann tatsächlich alles, deswegen konnten wir den heute nicht mehr davon kosten, weil das war dann auch nur ein Eintel und dann haben
der
sie doch
alle relativ. Der war eher für den schweren Schädel zuständig.
Also,
ein bisschen. Bis bald.
Bis bald.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.